Ich möchte heute Morgen mit uns ein Thema von der Bibel her betrachten. Es ist ein Thema, das sehr brisant ist. So, ich möchte über die Gnadengaben, die Charismen oder so die sogenannten Geistesgaben reden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist so, in der Vergangenheit, wo wir aus der Pfingstbewegung rauskamen, dort war das ja ein Thema, das dauernd überbetont wurde und dauernd auf dem Tablett war, wo man sich um fast nichts anderes mehr gedreht hat. Es gibt natürlich ein Problem mit den Kreisen, die mit dieser Schwärmerei nichts zu tun haben wollen, gibt es dann gern das andere Extrem, dass man dann nämlich über die Dinge gar nicht mehr redet. Das ist genauso falsch. Und ich möchte einfach das von der Bibel her beleuchten, um auch zu zeigen, dass man unter Charismen oder unter Gnadegabe die Bibel viel, viel mehr versteht als das, was wir meinen, nämlich die Geistesgaben. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Sondern dass dieses ganze Thema für uns als Gläubige große Bedeutung hat, auch für die, die in unserer Mitte sind, und zum Beispiel noch nicht bekehrt, noch nicht gerettet sind. Auch für sie hat die Gnadegabe spielt eine große Rolle. Und zwar, die Bibel berichtet uns in 1. Korinther 12, Vers 13, dass alle Gläubigen in einem Geist zu einem Leib getauft sind. Das heißt, in dem Moment, wie ich wieder geboren werde, werde ich in den Leib Jesu Christi hineingetauft, in dieses unsichtbare Gebilde, dann werde ich hineinversetzt in den Leib Jesu. Und dann gehöre ich zu dieser unsichtbaren Gemeinde. Das ist ja das, was wir Sonntagmorgens ausdrücken, wenn wir das Brot brechen. Damit sitzen Menschen zusammen und sagen, wir gehören zu dieser unsichtbaren Gemeinde. Wir sind gerettet durch Jesu Blut. Wir sind gewaschen sein Blut. Wir gehören zu diesem Leib. Drum nehmen Sie den Kelch, um das zu zeigen. Drum nehmen Sie das Brot, um praktisch öffentlich zu bezeugen. Wir gehören dazu. Bei uns ist das passiert. Wir gehören zum Leib Jesu. Und dann sagt die Bibel in 1. Korinther 12, 27, jeder Gläubige ist ein Teil des Ganzen. Und wenn man das sieht, dann versteht man, jeder Gläubige praktisch gehört zum Leib Jesu Christi. Und jetzt ist es so, der Leib Jesu Christi ist kein starres Gebilde, sondern ist ein lebendiger Organismus. Gott hat nicht umsonst letztlich das Bild des Leibes gewählt. Das heißt, und dieser Leib, der handelt jetzt. Er hat es wie eine Person gezeigt. Er ist das Haupt und die Gläubigen sind der Leib und das Haupt. Das heißt, das ist ja bei uns Menschen auch so, vom Verstand, von meinem Ich her, also das Zentrum, ich selber, über den Verstand, lenke ja mein Leib in der Regel. Obwohl es andere Funktionen gibt, aber der Normalfall ist, dass ich selber lenke. Und so lenkt der Herr Jesus als Haupt den Leib. Das heißt, sei Gemeinde, das sind Funktionalitäten und wie die funktionieren, diese Abläufe, das möchte ich heute Morgen zeigen. Aber ich möchte zuerst die Gnadegabe allgemein aufzeigen. Das Wort Charisma heißt einfach Gnadengabe oder Gnadengeschenk. Und die Wurzel ist Charis. Wir haben, hat mich sehr gefreut heute Morgen, bemalt das Thema Gnade. Also das Grundwort hatten wir schon. Das Grundwort, das bedeutet eigentlich im Griechischen Freude, Lust, Wohlgefallen, Genuss, Vergnügen, Annehmlichkeit. Anmut, Liebreiz, Reiz, Zierlichkeit, Lieblichkeit, Schönheit mit Anmut, insbesondere. Liebenswürdigkeit, einnehmendes oder holdes Wesen, liebenswürdige Eigenschaften, Ruhmesglanz, liebliche Gabe. Das ist eigentlich das, was wir meinen, liebliche Gabe. Das heißt, da kann man einfach sagen, zusammenfassend, es steckt nun das Wort Gunst drinne, Huld, Gnade, Zuneigung, Freundlichkeit, Wohlwolle, Dienstwilligkeit, Gnade und Gunstbezeugung, Liebesdienst und so weiter. Es gibt eine ganze Palette. Aber man kann einfach kurz zusammengefasst sagen, es ist etwas Gutes. Das sagt die Bibel. Eine Gnadegabe ist etwas, wo Gott uns etwas Gutes gibt. Das ist schon mal entscheidend. Und wir haben das heute Morgen auch gelesen, das ist für mich eine ganz wichtige Bibelstelle, Johannes 1, Vers 17. Dort sieht man den Unterschied. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das Interessante ist, dass Gnade erst da ist, in der Sekunde, wie der Herr Jesus als Person diesen Erdball im Fleisch betritt. Als er Mensch wird, als er sein Blut vergießt, als er das Kreuz vor Golgatha geht. In dem Moment kam die Gnade zur vollen Wirksamkeit und jetzt ist plötzlich Gnade da. Die Gnade ist geworden, das ist eine Person, der Herr Jesus selber. Und in dem Moment, wie er kommt, ist die Gnade da. Und in dem Moment, wie die Gnade da ist, und Gnade, dieses Geschenk, dass Gott uns etwas Gutes tun wollte, und das Beste, was uns Gott je getan hat, ist, dass er der Herr Jesus gesandt hat. Und jetzt ist die Gnade da. Das heißt, das Gute ist geschehen. Der Herr Jesus ist gekommen Und jetzt kommt das Charisma. Das heißt, die Auswirkung dieser Gnade. Und das sind unter anderem die Charismen. Das heißt, das sind diese Geschenke, die Gott dann ganz praktisch gibt. In Epheser 2, Vers 8 und folgende. Also nochmals. Charisma heißt einfach Auswirkung der Gnade. Das ist dieses Geschenk. Die Gnade hat die Wirkung, dass uns etwas Gutes geschieht. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und jetzt sagt er plötzlich, in dem Moment, wie Gnade kam, in dem Moment, wie wir Gnade bekommen haben, wie wir zum Glauben kamen, als wir gerettet wurden, in der Sekunde war praktisch die Gnade sofort wirksam. Jetzt ist etwas passiert, zum Beispiel waren schon die Werke da, da ist etwas passiert. Da sind schon alle Werke fertig, die wir tun sollten. Das heißt, Gott hat sofort gehandelt, die Errettung hat sofort etwas mitgebracht. Ich möchte aber nur ein bisschen eingrenzen, um dann zum Wesentlichen zu kommen, Römer 5, 15. Aber es verhält sich mit der Übertretung nicht wie mit der Gnadengabe. Jetzt kommt das Wort Gnadengabe. Und zwar jetzt sagt er, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Das heißt, jetzt sagt die Bibel ganz klar, alles, was mit Gnade zu tun hat, auch Charisma, das heißt Auswirkungen der Gnade, kam durch Jesus Christus. Es kam durch ihn persönlich. Er hat es gebracht, und zwar auch in das Leben der Gläubigen hinein. Die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk ist durch Jesus Christus den vielen, das heißt den Gläubigen, reichlich zuteil geworden. Und er sagt ganz klar, so ist mit der Gnadengabe. Das heißt, alles, was uns Gott gab, war eine Auswirkung der Gnade. Es hat alles mit Gnadengabe zu tun. Also die Verkürzung auf diese Geistesgabe ist vollkommen einseitig. Römer 6, Vers 23, dort wird es noch deutlicher. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Errettung, dass jemand wiedergeboren wird, dass jemand der Geist der Sohnschaft bekommt, dass ihm der Herr Jesus die Sünde wegnimmt, ihn abwäscht, ihn zum Gotteskind macht, ist die erste Gnadengabe, das erste Geschenk, das erste Charisma, das Gott einem Menschen gibt. Vor dem Hintergrund ist jeder Gläubige ein Charismatiker, in Anführungszeichen. Weil jeder Gläubige als Gnadengabe, als Charisma das ewige Leben bekommen hat, das in seinem Leben jetzt wirksam ist. Und damit ist die Grundgnadengabe, das Grundgeschenk, ist eigentlich passiert. Und das ist interessant, wenn man über die Gnadengabe redet, redet fast niemand über das ewige Leben. Aber das ewige Leben ist eindeutig nach diesen Bibelstellen letztendlich eine Gnadengabe. Das ist eine Auswirkung der Gnade, ein Geschenk, wo die Gnade Gottes wirksam wurde in unserem Leben. Und jetzt geht die Bibel weiter in 1. Korinther 1, Vers 5 bis 7, als Paulus dieser Gemeinde in Korinth das Programm mitteilt, das Gott auch mit ihnen hat, dass ihr in allem reich gemacht worden seid. Und zwar vorher erklärt er, er dankt Gott für die Gnade Gottes in Christus Jesus. Jetzt sagt er, ihr habt die Gnade. Das heißt, ihr seid gerettet. Ihr seid Gottes Kinder. Und jetzt kommt das Nächste. Und jetzt sagt er praktisch so, und jetzt seid ihr reich, nachdem ihr Gottes Kinder seid. Warum? Er sagt, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm. In allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Er sagt jetzt praktisch, mit der Errettung, mit dem Paket, mit der Grundgnadengabe, war der ganze Reichtum da und die Gnadengabe sind im Prinzip jetzt verfügbar. Sie sind bereit, die ganzen Geschenke Gottes, die Fülle des Segens. Und er sagt letztendlich, dafür dankt er Gott, als die Gnade kam, kamen auch die Gnadengaben. Muss man einfach den Zusammenhang verstehen. Mit der Gnade kamen die Auswirkungen. Und das ist jetzt was ganz Entscheidendes. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch nicht wiedergeboren ist, der noch nicht gerettet ist, dann muss er sich bewusst sein. Er kann letztendlich sich das ewige Leben nicht verdienen, auch nicht durch seine Buße, sondern er ist ein bedürftiger Mensch, der gerettet werden soll, gerettet werden muss. Und Gott gibt ihm das Beste, was er hatte, die Erlösung in seinem Sohn Jesus Christus als Gnadengabe, als kostenloses Geschenk. Er muss es nur im Glauben annehmen, dieses Geschenk. Wie machen wir das, indem wir Danke dafür sagen? Wenn ihr seht, wie sich der Hudson Taylor bekehrt hat. Er war in einem Schuppen und wollte etwas lesen. Er hat aber einen Horror gehabt vor frommen Dingen. Obwohl er in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen war. Dann zieht das Traktat raus und sagt, bei einem Traktat ist immer eine Geschichte. Ich lese die Geschichte und der fromme Teil lasse ich weg. Und er hat die Geschichte gelesen, da war keine Geschichte, sondern da stand drüber das vollkommene Werk Jesu Christi. Und hat er gelesen und dann sagt er, Moment einmal, wenn das Werk Jesu Christi vollkommen war, ja was muss denn ich denn noch tun? Und dann hat ihn der Heilige Geist erleuchtet, sagt nichts als Danke dafür zu sagen. Er fiel spontan auf seine Knie, hat Gott gedankt für das vollkommene Opfer, das er auch ihn erlöst hat, hat es für sich angenommen und brach er selbe Sekunde zur Wiedergeburt durch. Das ist das klassische Beispiel für eine Gnadegabe. Gott gibt es umsonst. Ihn hat es viel gekostet, das Blut seines Sohnes. Aber uns, wir kriegen es umsonst. Sobald wir als bußfertige, bedürftige Sünder zum Herr Jesus kommen, kommt diese Gabe, dann bekommen wir sie. Und jetzt sagt der Paulus, wenn du die Gabe hast, wenn jemand in unserer Mitte ist, du musst im Prinzip nur als bedürftiger, bußfertiger Sünder die Gabe annehmen, dann brichst du durch. Und jetzt sagt die Bibel, wenn das jemand hat, dann ist er reich. Dann ist er reich. Dann ist alles da. Wenn ihr kleine Kinder anguckt, da ist auch alles da. Trotzdem können sie noch nicht laufen. Trotzdem können sie noch nicht reden. Das heißt, da muss man wachsen. Aber da ist alles. Und so ist hier auch. Geistlich ist alles da. Aber es muss man lernen zu wachsen. Geistlich, dass man dann letztendlich diese Gnaden, die Gott einem gegeben hat, auch benutzen kann. Und die Bibel sagt, ihr kennt das alle, Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Kolosser 2, 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr, die Gläubigen, wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Wir haben vorher gelesen, die Werke sind schon da. Es ist die Fülle der Gottheit, die Werke sind da. Römer 5, Vers 20 redet sogar davon, dass er sagt, es ist alles überfließend da. Es ist nicht ein bisschen Gnade da, sondern überfließend. Auch die Gnadengaben, das ist alles da. Und dann sagt 2. Korinther 3, Vers 9, aus dem Grund wird die Herrlichkeit auch überfließend sein. Das heißt, die Auswirkung wird sich zeigen. 2. Korinther 9, Vers 8 sagt dann, und das ist das, was hier Gott auch tut, dass die Versorgung des einzelnen Gläubigen so gewaltig von Gott her ist, durch diese Gnade und durch die Auswirkungen der Gnade, die Charismen. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist alles da, zu aller Zeit, für jeden Bereich ist da. Durch die Grundgnadegabe des ewigen Lebens. Und in der Folge kommen weitere Gnadengaben. Und jeder Gläubige, der in unserer Mitte ist, hat mindestens eine Gnadengabe, nämlich das ewige Leben, die Errettung. Und wir werden es nachher sehen, die Bibel sagt, er hat noch mehr, jeder. Jetzt gilt es bloß, diese Dinge zur Wirksamkeit zu bringen. Meistens versteht man sie ja nicht. Jetzt geht der Paulus hin, und das ist für mich ganz entscheidend im Römerbrief, und er sagt jetzt, was will er denn in Rom? Dass er sie zum Glaubensgehorsam bringen will, das haben wir ja schon oft gehört. Das ist schon mal ein entscheidender Punkt. Das ist ein Zentralthema des Römerbriefs. Aber er hat ein zweites Ziel. Römer 1, 11. Er sagt hier, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt, in der Sekunde, wenn die Gnadengaben mitgeteilt werden, das heißt, wenn aus der Erlösung raus ein gläubiger Mensch das, was ihm Gott noch mehr gegeben hat, wirksam werden lässt durch der Heilige Geist, wenn er mitgeht, dann passiert etwas, dann wird die Gemeinde gestärkt. Das ist das Mittel von Gott her, eine Gemeinde stark zu machen, dass nämlich die Gnadengabe wirkt in die Gemeinde hinein. Das ist dem Teufel natürlich gelungen, durch die Verirrungen dieser falschen Bewegungen, dass man dann die Gnadegabe nicht mehr beachtet. Das war falsch. Die Gnadegabe sind da. Das ist überhaupt keine Frage. Wir sehen dann nachher, welche und warum. Das ist die zweite Seite. Und was mir jetzt ganz wichtig ist, jeder Gläubige hat außer dem ewigen Leben, außer dem Empfang der Errettung, laut 1. Petrus 4, Vers 10, hat jeder Gläubige etwas bekommen. Dort steht, dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Jetzt sagt die Bibel, die Gnade ist mannigfältig. Das heißt, die Gnade ist breit. Es gibt ein ganz breites Spektrum. Sehr viele Güter von der Gnade her. Und jeder Gläubige hat aus diesem Riesenkatalog von Gnade, hat jeder Gläubige mindestens eine Gnadengabe bekommen. Das heißt, jeder Gläubige hat mindestens zwei Gnadengaben, nämlich die Errettung und mindestens eine einzige zusätzlich. Und zwar die Bibel sagt hier, um letztendlich zu dienen. Und da steht das Wort, also wo auf Diakonie zurückgeht. Das heißt, man könnte ja auch übersetzen, dient einander diakonisch, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und ihr seht ja, wie das benutzt wird in der Bibel, dass man für andere sorgt, dass man sie pflegt, dass man sie zurechtbringt. Und das ist der Sinn von Gnadengaben. Dass man praktisch seine persönliche Berufung nicht ausübt, um selber sich zu beweihräuchern, um sich selber ins Licht zu stellen, sondern um anderen zu helfen, um andere aufzupäppeln, um andere stark zu machen, um sie letztendlich wachsen zu lassen geistlich. Das ist das Ziel Gottes. Die Bibel sagt ganz klar, jeder hat mindestens zusätzlich zu der Errettung so eine Gnadengabe. Und Gott sagt eindeutig, jetzt seid gute Haushalter dieser Dinge, die ihr bekommen habt und lebt es aus. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz Wunderpunkt in der Gemeinde Jesu. Ich bin mir vollkommen bewusst, wenn man zum Beispiel sehr mit der Sünde zu kämpfen hat, dann vernachlässigt man diese Dinge. Es geht mir auch manchmal so. Wenn du plötzlich mit der Sünde zu kämpfen hast, du wirst mit was nicht fertig, dann, ich sag's mal vorsichtig, die Jacke ist mir auch näher wie die Hose. Gell? Ich will zuerst gucken, dass ich nicht sündige und dann, sind wir ehrlich, so ist der Mensch. Aber man muss einfach weitergehen und sagen, der erste Schritt, das haben wir ja beim Richter gesehen, der ganze erste Teil, und man hat es aber Josua gesehen, wenn man das sieht, die Teile dieser Bücher, es geht einmal darum, letztendlich, erster Schritt, Sieg über Sünde, zweiter Schritt, die Berufung anzudrehen, das heißt, diese Gnadengabe zur Wirksamkeit zu bringen, drittens, wenn das alles da ist, zu bewahren. Das sind die großen Themen im Leben eines Gläubigen. Um dann eben Frucht zu bringen durch das. Aber nochmals, jeder hat mindestens eine. Und das große Kapitel über die Gnadengabe ist nicht nur 1. Korinther 12, sondern es ist vor allem auch Römer 12, zweimal 12, leicht zu merken. Römer 12, ich lese mal die ersten Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Da steht sogar im Grundtext das Wort Schlachtopfer. Das sei euer vernünftiger oder wortgemäßer Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Steht im Passiv, dass man sich von Gott her verändern lassen soll, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich selber denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so geschehe sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, steht Diakonie, so geschehe es im Dienen. Wer lehrt in der Lehre, wer ermahnt, diene in der Ermahnung, wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Und das sagt die Bibel praktisch, das ist ein Zusammenspiel der gesamten Leibesfunktion. Ich möchte es so erklären, Gott benutzt ja das Bild des Leibes. Ich habe Nase, um zu riechen. Ich habe einen Finger, um zu fühlen. Ich habe Ohr, um zu hören. Ich habe einen Mund, um zu reden. Auge, um zu sehen. Und genau so sagt die Bibel. So hat Gott jedem Gläubiger Funktionen gegeben. Und wenn man die zusammensetzt, dann ist es wie bei einem Körper eines Menschen, dann funktioniert er. Es ist für mich verrückt, wenn ich jetzt sage, plötzlich, ich versuche mit meiner Nase zu fühlen, das geht schief. Wenn ich sage, ich versuche mit meinem Finger zu riechen, das geht schief. Mit meinem Ohr zu hören, das geht schief. Mit dem Auge letztendlich zu hören, Entschuldigung, ja, ich habe es rumgedreht. Mit dem Auge zu hören und mit dem Ohr zu sehen, dann geht es schief. Es geht einfach daneben, das ist klar. Wisst ihr, und das ist das, was in der Gemeinde auch passieren muss. Der Gläubige muss herausbringen, und zwar, wir werden es nachher sehen, 1. Korinther 12, ob er ein Ohr ist, oder ob er ein Finger ist, oder ob er ein Auge ist, ob er ein Mund ist. Das muss er wissen, dass der Leib funktioniert. Aber jeder hat's. Aber es muss funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann kriegst du so ein Zerrbild. Und das ist ungeheuer schwierig. Und das große Kapitel über die Gnadengaben ist 1. Korinther 12. Aber ich möchte nochmals betonen, die Grundgnadengabe ist das ewige Leben. Und das Grundelement der Errettung ist eine Gnadengabe, dass Gott mir das schenkt. Und als Auswirkung davon gibt er mir weitere Gnadengaben. Und wir kommen nachher noch zur ganz wichtigen Sache, die man einfach gern etwas, ich sage es mal vorsichtig, will nicht sagen unterbetont, aber die zumindest nicht groß bekannt ist. Ich möchte es einmal vorziehen, bevor man zu den einzelnen Diensten geht. 1. Korinther 7, Vers 7, ist allgemein wenig bekannt. Denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und Witwen und so weiter. Das heißt, in diesem Zusammenhang sagt praktisch der Paulus etwas Ungeheures. Er sagt, dass letztendlich von Gott her die Fähigkeit zu heiraten, verheiratet zu sein oder ledig zu bleiben, ebenfalls eine Gnadengabe wäre. Das muss ich mir vorstellen. Von daher spielt es von Gott her absolute Rolle, ob du heiratest oder ledig bleibst. Es kann sein, dass da ist von Gott her ein ganz klares Paket, wo Gott will, dass du heiratest. Dann musst du heiraten. Ich kann nicht ledig sein. Ich bin geboren zum Heiraten. Ist keine Frage. Dass es mit mir schwer aushält, da könnt ihr meine Frau fragen. Das ist auch was anderes. Aber es gehört auch dazu. Aber ich bin geboren, um zu heiraten. Und es gibt andere, die sind geboren, um nicht zu heiraten. Das ist genauso das Gleiche. Die haben dann die Fähigkeit, nicht zu heiraten. Und die können mit dem glücklich leben und haben keine Probleme in der Regel. Aber was ganz Entscheidendes ist, letztendlich, dass ich die Gnadengabe erkenne und ganz klar von Gott her weiß, bin ich jetzt zur Ehe von Gott bestimmt oder bin ich zum Ledigsein bestimmt? Aber dann geht die Bibel weiter und sagt, das ist kein starres Schema, sondern man kann das auch brechen, indem man zum Beispiel, das erlaubt Gott, indem man zum Beispiel um des Reiches Gottes Wille sich verschneidet. Zum Beispiel ehelos bleibt, um aufs Missionsfeld zu gehen. Das gibt's auch. Da gibt's eine ganz breite Palette von Dingen, die hier hineinspielen. Aber nochmals, der Grundstand, ob ich zur Ehe, ich sag's einmal, fähig bin oder nicht fähig bin, ist eine Gnadengabe. Das übersät viele. Da kommt mit Verwirrung. Aber dann kommen wir zu den klassischen Gnadengaben. Ich lese jetzt zuerst schon mal auszugsweise, um dann von vorne nochmal aufzuzeigen, wie es funktioniert. 1. Korinther 12, 19 bis 31. Hier wird nochmal die Leibesfunktion dargestellt. Er sagt hier nochmal in Vers 20, nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Vers 22. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Jetzt erklärt Gott und sagt praktisch, die Glieder am Leib haben jeder letztendlich eine eigene Gnadengabe. Und durch die Gnadengabe werden sie auch erkannt, was sie für eine Funktion im Leib haben. Das ist ein wichtiger Gedanke. Und er sagt hier, das Ganze ist aber so, und jetzt sage ich es mal vorsichtig, oft ist es so, dass das, was mehr in den Vordergrund tritt, sogar von Gott her die Schwächeren sind. Wenn es Gott so gemacht hat, dass die von Natur aus stärker einen Ausgleich bekommen, dass nämlich die von Natur schwacher von Gott her stärker begnadigt werden in Gnadengabe, dass nachher kein Unterschied ist. Das ist ein Gedanke, auf den kommt man gar nicht. Gott setzt die Gnadengabe so, dass im Leib keine Eifersucht geben soll, sondern dass im Leib ein harmonisches Zusammenspiel ist. Dass oft der, der von Natur aus keine große Gabe bekommen hat, plötzlich von Gott eine Gabe bekommt und dann gleichwertig dienen kann im Reiche Gottes. Das heißt, der Herr Jesus sorgt für seinen Leib absolut perfekt. Und das ist es, was wir erkennen müssen. Menschliche Denkweise ist innerhalb des Leibes Jesu Christi und seiner Funktionen völlig falsch. So müsst ihr göttlich denken. Müsst ihr denken, wie Gott denkt, dass Gott ausgleicht. Manchmal wunderst du dich und sagst, warum gibt jetzt Gott ausgerechnet dem die Befähigung? Dem hätte ich sie nicht gegeben. Ist doch klar. Mir hätte sie am Lieben, am Schönen, am Netten gegeben. Ist doch klar. Ist immer so. Aber Gott sucht gerade jemand raus, wo man sagt, wie kann das sein? Das hat mit dem zu tun, was hier steht, dass er nämlich dann das, was passiert, praktisch, ich lese jetzt dazu Vers 24, dass Gott hier handelt. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leibe gibt, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Da haben wir genau das Programm. Das heißt, Gott setzt es so perfekt, dass das letztlich ein Ausgleich da ist. Dass die menschlich Starken weiterhin menschlich stark sind, plötzlich sind daneben geistlich Starke. Und zusammen bildet sie eine schlagkräftige Truppe. Das macht Gott mit Absicht. Dass Einheit ist, da sieht man, wie der Herr Jesus für sein Leib sorgt. Vers 28 von 1. Korinther 12, da sieht man nochmals, Gott hat in der Gemeinde gesetzt, und jetzt kommen die ganzen Ämter. Und in 1. Korinther 12, 18 sagt er nochmal, nun hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leibe eingesetzt, wie er gewollt hatte. Das heißt, die Stellung am Leib Jesu Christi, die ist von Gott vorherbestimmt, eindeutig. Das heißt, wenn ich zum Glauben komme, hat Gott bereits entschieden, ob ich ein Auge bin, ob ich ein Ohr bin, ob ich ein Mund bin, was ich bin. Das hat Gott vorherbestimmt. Das ist dieses Paket der Berufung, wo auch die persönliche Gnadegabe drin ist, mein Arbeitsfeld, wir haben vorgelesen, mein Maß meines Glaubens, da ist alles da. Und alles ist letztendlich nicht von mir als Mensch, sondern ist eine Auswirkung der Gnade. Und das ist die Herrlichkeit. Dass Gott das alles gibt. Warum? Dass wir füreinander sorgen. Nochmals, Geistesgabe sind kein Selbstzweck, sondern wir sollen füreinander sorgen. Wenn man jetzt reingeht und 1. Korinther 12 sich ansieht, ich möchte jetzt von Beginn mal lesen. Er sagt hier aber die Geisteswirkungen. Dort steht nicht Geistesgaben. Dort steht Pneumatikon. Pneuma, der Hauch, der Wind, der Geist. Und da steht nicht über die Geistesgaben. Das ist ein Irrtum. 1. Korinther 12 sind nicht die Geistesgaben allein, das ist nur ein Teil drin. Sondern 1. Korinther 12 ist Pneumatikon, das sind die Geisteswirkungen, die geistlichen Dinge. Da geht es um viel mehr, wir werden es gleich sehen. Es gibt eine dreifache Abstufung und eine dreifache Wirkungsweise. Also so wie man Patrone braucht, die in eine Quer reinlegt und dann nur abdrückt, dass ein Schuss rauskommt, so genau ist das. Es gibt drei Bereiche, die zusammenfließen müssen, dass geistlich etwas wirkt. Vielleicht ein profaner Vergleich, aber will nichts besser sein. Wisst ihr, und das müssen wir einfach erkennen, wie das funktioniert. Es müssen drei Dinge zusammenkommen. Jetzt erklärt er. Er sagt, über die Geisteswirkungen aber, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurde. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Eigentlich klar, dass das nicht, ich sag's einmal, nur ein Scheinbekenntnis ist, sondern es ist wirklich, dass man sich zum Herr Jesus bekennt. Und jetzt erklärt das. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Das heißt, jeder hat eine andere. Doch es ist derselbe Geist. Es gibt Unterschiede in den Diensten. Das ist der zweite Bereich. Doch es ist derselbe Herr. Es gibt auch Kraftwirkungen. Das ist der dritte Bereich, der hier eine Rolle spielt. Da steckt das Fremdwort bei uns Energie drin. Auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Das heißt, Gott wirkt über das Haupt, Jesus Christus, sein eingeborener Sohn, in den Leib hinein. Drei Dinge. Er wirkt Geistesgaben, Gnadengaben, die er uns zuerst gegeben hat, bereits bei der Wiedergeburt, und die er uns im Dienst noch erweitert. Das sehen wir nachher bei Timotheus. Das heißt, er gibt uns diese Gaben, diese Auswirkungen der Gnade und lässt sie in einem bestimmten Umfeld geschehen, nämlich im Dienst. Wo jemand diakonisch dient, und Diakonie ist von der Bibel her gesehen, verdeutscht, meinen wir, ich sag's einmal, der Pflegedienst. Die Bibel nennt jeden geistlichen Dienst, wo man sich um einen anderen kümmert, aus Seelsorge Diakonie, eindeutig. Das heißt, Gott macht so, dass die Geistesgabe innerhalb einer Berufung eines Dienstes wirksam werden, und dann macht sie der Herr durch den Heiligen Geist lebendig, mittels Kraftwirkungen, mittels Energie. Das heißt, da hat jemand eine Berufung von Gott, er hat die Geistesgabe dazu, und wenn der geistlich richtig wandelt und in der richtigen Haltung Gott dient, dann kommt diese Energie über die Geistesgabe durch seinen Dienst zur vollen Wirksamkeit und wird das ausrichten, was Gott will. Das ist ein Dreifaßpaket. Geistesgabe, Dienst und die Wirkung davon. Das gehört zusammen als Ganzes. Und so sagt hier die Bibel ganz klar, es gibt Unterschiede in der Gnadegabe, völlig verschiedene, es ist derselbe Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste, es ist aber trotzdem derselbe Herr, der es wirkt. Und die Kraftwirkungen sind auch unterschiedlich. Das heißt, man kann die nicht vergleichen. Es ist Unsinn, zum Beispiel, ich sage es mal vorsichtig, wenn du sagst, mein Fuß soll die Rolle der Hand übernehmen. Es geht nicht. Es geht so ein bisschen, aber es kommt nichts Scheiß dabei raus. Und so ist der Leib Jesu Christi zusammengesetzt mit seiner Grundwirkung. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, Vers 7. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und der allgemeine Nutzen, das heißt, es geht immer darum, dem anderen zu helfen. Geistesgabe ist nie Selbstzweck. Es geht immer darum, zu helfen. Auf Erbauung des Leibes. Wir kommen nachher drauf, wenn wir Epheser 4 noch ansehen, wo die Bibel sagt, immer wunderbare Zusammenspiel. Wenn der Leib beginnt, seine ganze Wirkung hervorzubringen, dann wächst der Leib dem Haupt Jesus Christus entgegen. Und hier ist eine entscheidende Sache. Er sagt, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Nicht zum Selbstzweck. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen Arten von Sprachen oder Zungen, einem anderen die Auslegung der Sprachen oder Zungen. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, wie er will. Und zwar, jetzt kommt was Interessantes. Das heißt, ich habe keinen Einfluss drauf, was ich für Gnade gabe, was ich für einen Dienst, was ich für Wirkungen habe. Sondern es ist der Herr, der das wirkt. Und wisst ihr, das hört sich so geheimnisvoll an. Was ist das Wort der Weisheit? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, also die ist schon ein bisschen heftig. Und zwar, da ist Folgendes passiert. Da war ein Adliger, der hat von Osten geheißen. Und der hat gelästert über Gott und über die Schöpfung. Und da war letztendlich ein alter Pietist, der berüchtigt war, dass er, ich sage es mal vorsichtig, wahrscheinlich das Wort der Weisheit hatte. Das heißt, er hat die geistliche Weisheit, wenn man ihn genommen hat. Und dann ist Folgendes passiert, und hat er gesagt, ach du, hier, du Gläubiger, was ist denn los mit dieser Schöpfung? Gott hat es doch niemals zustande gebracht. Wie haben denn die Tiere wissen können, wo sie überall herkommen sollen, wie sie in die Arche hineingehen sollen? Und da kam das Wort der Weisheit, dass man sieht, wie eine Geistesgabe wirkt. Der Mann hat nicht überlegen müssen, das ist nämlich der Unterschied von einer Geistesgabe, da brauchst du nicht überlegen, das ist schlagartig da. Mit einem Schlag war es da. Da hat er gesagt, das ist ganz einfach. Gott hat gesagt, du Tiger, komm von Westen. Er hat gesagt, du Reh, komm von Norden. Du Elefant, komm vom Süden. Da hat er gesagt, und du Esel, komm von Osten. Wisst ihr, was dann passiert ist? Es war ja nichts Böses, er hat nur ein Beispiel gesagt. Es war genial geistlich und der Mann ist dann hingegangen, der Spötter, und ist beschämt davongegangen. Ein Wort der Weisheit. Als ich es sagen müsste, ich war fasziniert. Und das ist das Interessante, die Gnadegabe wirkt spontan, du brauchst dir das nicht überlegen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir das überlegt, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Wisst ihr, da hat der Heilige Geist Weisheit vor oben gegeben, um uns Spötter still zu machen, um in den Mund zu stopfen. Und das ist etwas, wo ein Wort der Weisheit auch da ist, wo du plötzlich Weisheit hast zu antworten, wo du normalerweise nie mehr überhaupt etwas Chance gehabt hättest, dich zu wehren. Wo es plötzlich da ist. Und da gibt es Menschen, denen gibt Gott solche Charisma, solche Gnadegaben. Und das Wort der Erkenntnis, das ist genau das Gleiche, wo du plötzlich liest in der Bibel, oder mir ist schon passiert, das darfst du ja nicht laut sagen, ich höre die Leute anders zu. Mir ist schon passiert, ich habe eine Passage gehabt in der Bibel, und fragt einmal Verkündiger. Ich habe eine Passage in der Bibel gehabt, ich habe die vorher vorbereitet, habe mir das R geguckt, habe gewusst, was ich sagen will. In dem Moment, wie ich da vorne stehe und lese die Passage, mit einem Schlag kam die Erleuchtung. Ich habe es nicht gewusst vorher. Ich habe dann innerhalb aus einem Bruchteil einer Sekunde, das tust du nämlich, wenn eine Geistesgabe wirkt, ich habe nicht einmal überlegt, also ich habe das sofort spontan weitergegeben, aber wo ich dann hinterher daherguckt bin, habe ich überlegt, was ich eigentlich erzählt. Das habe ich ja vorher nicht gewusst. Ich sage dann immer zu meiner Frau, das habe ich dann vorher auch nicht gewusst. Das heißt, da kommt etwas, wo du sofort hundertprozentig sagen kannst, das ist vom Herrn, und es wirkt sofort, aber du hast keinen Einfluss drauf. Da kannst du auch nicht beten und sagen, Herr, gib's jetzt, das gibt der Herr, wie er will. Solche Geistesgabe, die wirkt, wie der Herr will, vollkommen spontan. Kannst du überhaupt nicht letztendlich hier steuern. Glaube, wenn ihr wissen wollt, wie die Geistesgabe, die Gnadegabe des Glaubens wirkt, dann lest die Biografie von Georg Müller. Das ist ein Mann, der von Gott her geglaubt hat. Das wisst ihr ja die wenigsten. Er hat der Hatzentäler und die halbe China-Inlandmission durchgeglaubt und durchgebetet und finanziell durchgebracht. Das wissen die wenigsten. Es war die Gnadegabe des Glaubens. Es sind Menschen, die haben plötzlich Glaube, wo keiner mehr glauben kann. Und dann sagt er Gnadengaben der Heilung. Das ist ganz interessant. Dort steht nicht die Gabe, gesund zu machen, sondern zweimal Mehrzahl. Gnadengaben der Heilungen. Das heißt, jede Heilung ist eine Gnadengabe von Gott, wenn er sie gibt und er heilt, wie er will. Das sehen wir bei Paulus. Paulus konnte Trophimus nicht heilen. Paulus konnte im Timotheus seinen Magen nicht heilen. Aber wenn Gott Gnade gibt, dann wird jemand geheilt. Das ist eine Gnadengabe von Gott, wenn jemand gesund wird. Aber Gnadengaben der Heilungen bedeutet, jede Heilung ist selber eine Gnadengabe. Gott kann heilen, wenn er will. Nur trägt die Heilungen nicht mehr, das sagt die Bibel eindeutig, flächendeckend als Zeichen wie zu der Apostelzeit auf, dass Heilung Normalzustand ist, sondern es ist jedes Mal eine einzelne Gnadengabe von Gott, wenn jemand gesund wird. Und ob Gott die Gnadengabe verleiht, das Geschenk gesund zu werden, das steht bei ihm. Das entscheidet Gott. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Es ist Unsinn, die Leute zu sagen, du musst nur glauben, dann wirst du gesund. Weil es ist der Plan Gottes. Wenn er will, kann er jemanden gesund machen. Wenn er letztendlich jemanden nicht gesund machen will, dann macht er nicht gesund. Ich habe es ja schon mal erzählt von Wilhelm Busch, wo der alte Mann da die Wirbelsäule zertrümmert kriegt hat und am Schluss seines Lebens sagt, hätte Gott mir nicht die Wirbelsäule zerschmettert, wäre ich nicht gläubig geworden. Und er hat das Ziel erreicht, weil er, ich sage es in dem Fall, körperlich behindert war, hätte es sonst nicht erreicht. Und das ist das Vorherwissen Gottes, die Gnade Gottes, die unsere persönlichen Zustände genau steuert. Wenn aber jetzt bei jemandem eine Krankheit ist, wo sie dann weggenommen wird, dann gibt er die Gnadengabe der Heilung, geht sie weg. Ich hatte die ganzen Kämpfe in der Pfingstbewegung, hatte ich furchtbare Schmerzen. Ich konnte mich nicht mal mehr aufrichten. Ich habe gewusst, was ich habe. Ich ging zu den Ärzten, die haben mich untersucht, von unten bis oben, die haben nichts gefunden. Für mich ein völliges Rätsel. Irgendwann dann plötzlich hatte ich im Herzen, das war ein ganz klares Zeugnis, geh zum Doktor, es ist klar. Mir hat viele gebetet. Ich bin bei aller Ärzte gewesen. Ich habe gesagt, das ist schon sinnlos. Ich habe schon aufgegeben. Ich habe Todesangst gehabt, jahrelang. Ich bin einfach zum Doktor. Nach 5 Minuten hat er das. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe ihn dann gefragt, er hat gesagt, ja, wie kann das sein? Ihre Kollegen haben da auch untersucht. Er hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist mir ein völliges Rätsel. Hinterher war es mir klar. Ich habe die Krankheit die ganze Zeit gebraucht, dass ich unterblieb. Ich habe den Daumen drauf gebraucht, dass ich nicht in dieser Bewegung unterging. Und wo das vorbei war, hat Gott einfach Gnade gegeben. Die Krankheit ist weggegangen, fertig. War relativ schnell erledigt. Und ich habe das 12 Jahre gehabt. Das war eine bakterielle Entzündung. Der Apotheker hat gemeint, na, das wird heiß. Hat die Pille gesehen, so Penicillin, so gelb, die ganz lange, hat er gemeint, das ist eine Bombe. Und ich sage, nein, ich verstehe nichts, ich schluck's halt. Aber es war brutal. Ich habe dann auch gedacht, ob es wohl je nochmal weggeht, ob du eine chronische Krankheit kriegst. Nix, die war weg. Das sieht man einfach, wenn Gott, er kann das durch Medikamente machen, er kann das aber auch durch Eingreifen, dass du plötzlich gesund wirst, machen. Das ist Gottes Sache, nicht unsere. Wenn es aber nicht dran gewesen wäre, hätte ich die Krankheit noch heute, brauchen wir gar nicht reden. Wisst ihr, und so sorgt Gott durch die Gnadengabe. Was dann weiter ist, Wirkungen von Wunderkräften. Gott kann heute Wunder tun, wenn er will. Nur sind auch die Wunderkräfte wie die Krankenheilungen nicht mehr flächendeckend als Erscheinung in der Gemeinde, sondern es passiert im Stillen. Aber Gott kann Wunder tun, ist überhaupt kein Problem. Ich habe oft genug im Berufsleben Wunder erlebt, wo man sagen muss, beruflich gesessen ist Wunder, weil es nicht mehr geht. Weißt du, wenn du jemand Geld gibst auf der Bank, das ist meistens schwierig, er nimmt das Geld mit und dann merkst du plötzlich, da stimmt was nicht und dann bringt dir dasselbe Geld wieder zurück. Das ist banktechnische Wunder. Weil normal bringt dir das Geld keiner mehr. Und du betest und plötzlich gibt Gott Gnade und plötzlich kommt was zurück. Also Gott kann Wunder tun. Deine Weissagung ist die Prophetie, das behandeln wir nachher, Geister zu unterscheiden. Das ist eine ganz wichtige Geistesgabe, Geister zu unterscheiden, wo jemand einfach, er kann es nicht erklären, er sagt, da stimmt was nicht. Alle anderen sagen, du bist zu misstrauisch und ich sage, es stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Das ist einfach da, das ist durch der Heilige Geist die Fähigkeit zu sehen, dass was nicht stimmt. Das ist eine Geistesgabe. Und dann sagt er einem anderen verschiedene Arten von Zungen oder Sprachen, das griechische Wort Glossa meint einfach eine Fremdsprache. Einem anderen die Auslegung der Sprachen. Und wiederum, dies alles wirkt ein und derselbe Geist in einem, der einem jeder persönlich zuteilt, wie er will. Das sind aber nur die direkten Geistesgaben. Es gibt aber mehr. In Römer 12, zum Beispiel haben wir vorher gelesen, sagt die Bibel nochmals. Und zwar, ich lese nochmal ab Vers 6. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so geschehe sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Das ist wieder diese Prophetie. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe es im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Und das ist ein Gesamtbereich. Das sind wieder die drei Bereiche. Gnadengabe, Dienste und Wirkungen. Und das muss man als Ganzes sehen. Das heißt, damit gibt es auch, ich sag's mal, zum Beispiel Älteste, die von Gott her nicht qualifiziert sind durch letztendlich, dass sie sich bewährt haben, das gibt's auch laut 1. Timotheus 3 und Titus 1 ab Vers 9, sondern es gibt auch letztendlich eine Gnadegabe zu dienen, eine Gnadegabe zum Beispiel vorzustehen, eine Gnadegabe, wo jemand die Fähigkeit als Gnadegabe hat, ältestermäßig zu steuern. Und wenn man dann wieder in 1. Korinther 12 reingeht, dort treffen wir auf diese Dinge wieder gegen Schluss von dem Kapitel, wo einfach Gott nochmal erklärt, ich lese jetzt einmal den Schluss, so ab Vers 29, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, das sind die Ämter, wo du die Gabe dazu brauchst, haben etwa alle Wunderkräfte? Nein, heißt die Antwort. Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Nein. Reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Und wenn du jetzt das Ganze nochmal quer durchguckst, dann redet die Bibel nur von Verwaltung zum Beispiel. Das ist was Hochinteressantes, wo jemand eine Gabe von Gott kriegt, verwaltungsmäßig auch eine Gemeinde zu steuern, dass nichts passiert. Wisst ihr, das sind dann Menschen, wo wir harmlos uns versammeln und die Menschen haben plötzlich die Erleuchtung und sagen, halt, die Tür muss nach außen aufgehen, da gehört eine Fluchttür rein. Da musst du ein Nutzungszentrum machen, da musst du sagen, ja, ist das eine Geistesgabe? Bei Menschen, die mit dem nichts zu tun haben und plötzlich die Fähigkeit haben, sobald sie ihre Gemeinde tätig sind und es plötzlich sehen, ist das eine Geistesgabe? Das heißt, es sind unscheinbare Dinge, wo plötzlich Erleuchtung im Geist geschieht, durch den Heiligen Geist, und das ist als Ganzes da, das ist ein Paket, das dauernd wirkt. Das ist dauernd da. Und das kann man nicht erklären. Das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Und ich finde es auch toll, dass wir es nicht erklären können. Was halt ganz wichtig ist, nicht jeder hat alles. Jetzt haben wir aber drei Geistesgaben hier. Die möchte ich nachher noch aufzeigen, weil die sind mir auch wichtig. Aber ich möchte zuerst nochmal praktisch die Grundfunktionen der Geistesgabe beschreiben. Nochmals. Jeder Gläubige hat mindestens zwei Geistesgaben. Das ewige Leben. Wenn man es ganz genau nimmt, hat er drei. Das ewige Leben, seine Stellung zur Ehe und eigentlich die Dienstgabe oder mindestens eine. Mindestens eine. Das müsst ihr euch nur mal untersuchen, geistlich. Kommt dahinter. Das ist keine Frage. Und jeder hat nicht alles, sondern jeder hat seine Funktion. Jeder hat das, was er braucht. Die Nase riecht, das Auge sieht, das Ohr hört, der Mund spricht. Keine Frage, die Füße laufen. Beine, würde man sagen, im Hochdeutschen. Auf jeden Fall. Jeder hat seine spezifische Gabe. Nicht jeder hat alles, sondern jeder hat seinen Platz am Leib Jesu Christi, so wie Gott es gewollt hat. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Warum tut denn Gott es? 2. Korinther 1, 11. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen Danksagungen geschehe um euretwillen. Das heißt, wenn Gnadengaben wirken in eine Gemeinde hinein, dann geschieht Danksagung Gott gegenüber für die Wirkung der Gnade. Und das ist entscheidend. Gnadengaben sind mit dem Mittel, um Dank zu erzeugen bei Gott. Sie haben aber eine zweite Funktionalität, also praktisch eine zweite, wie soll man es nennen, das ist praktisch fast schon ein Ablaufschema, das genauso wichtig ist. Und zwar, ich nehme mal Epheser 4, ab 11. Das ist ein ganz entscheidendes Kapitel. Dort wird es nochmal erklärt. Jetzt versetzt euch einfach in die Thematik der Geistesgabe hinein. Er hat etliche als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirte und Lehrer gegeben. Das heißt, es sind die Ämter. Durch die Ämter wirkt die Geistesgabe, durch die Geistesgabe wirkt letztendlich die Wirkungen. Da kommen die Kraftwirkungen hervor. Aber wir sehen, das sind nur die Ämter. Aber neben den Ämtern hat er noch eine ganze Palette von Diensten. Jetzt erklärt er, zur Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Und da steht wieder Diakonie. Zur Erbauung des Leibes des Christus, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, man könnte es vielleicht besser übersetzen, zum erwachsenen Mann, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Glied, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das heißt, jedes Glied hat eine Leistungsfähigkeit, das ist das Maß des Glaubens und sein Wachstum. Jedes Glied hat eine Funktion.
Und jetzt beginnt das alles zusammenzuspielen, indem er durch Gelenke verbunden sich gegenseitig Handreichung hielt. Ich habe immer wieder Geschwister kennengelernt, die waren geistlich Gelenke. Die haben eigentlich nur eine Gabe gehabt, die sind hingegangen und haben Beziehungen zwischen zwei Leuten hergestellt. Die haben gesagt, du musst den Bruder X kennenlernen und der Bruder X muss den Bruder Y kennenlernen, sind sie verschwunden. Und der Wilhelm Busch beschreibt es auch mal, wie, wo es um seinen Versammlungssaal in Essen ging, wie plötzlich ein Bruder auftrat, der nie mehr auftrat in der Weise. Der ist aufgetreten vor Gott her und hat einfach die Verbindung zusammengebracht. Und dann war das Ding gelaufen. Jetzt aber so, wenn er die Gnadegabe hat, dann wird er immer der sein, der die Verbindung herstellt. Das ist einfach da, als Ganzes. Und jetzt sagt die Bibel, durch diese Gelenke verbunden, werden die einzelnen berufenen Gläubiger mit ihrer Gnadegabe einfach wirken und es wird bewirken, dass nämlich der Leib Jesu Christi langsam aber sicher dem Haupt Jesus Christus entgegenwächst, dass die Menschen erwachsen werden, dass sie nicht mehr Spielbälle der Finsternis sind, nicht mehr unmündig sind und nicht mehr, ich sag's einmal, in die Verführung hineingezogen werden können, sondern das Werk Gottes geschieht im bewachsenen Haupt Jesus Christus entgegen und dieser ganze Prozess bewirkt gleichzeitig Dank gegen Gott. Das ist das, was Gott will. Das ist der Sinn, letztendlich der Geistesgabe. Und jetzt ist so, wir bekommen das Paket bei der Wiedergeburt. Aber es gibt Dienste, die sich ausweiten. 1. Timotheus 4, 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Das heißt, letztendlich, Handauflegung heißt Ordination. Das heißt Identifikation zum Dienst, geschickt, berufen, ausgesandt. Und in dem Moment, wie das passiert ist, praktisch löst hier die Handauflegung des Paulus, der Antritt des Dienstes, löst eine weitere Gnadengabe auf. Ich habe nicht herausbekommen von der Bibel her, ob die vorher in dem Paket drin war oder ob sie hinterher dazukam. Habe ich nicht herausbekommen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich habe es bis jetzt nicht erkannt, wie es genau geht. Aber etwas ist sicher. Durch Einsetzung in den Dienst können Gaben aktiviert werden. Das heißt, du kannst Gaben haben, von denen du keine Ahnung hast. Und wenn du Gott gehorsam bist und dein Dienst antritt, können sich plötzlich Geistesgaben zeigen, wo du nicht einmal geahnt hast, dass du sie hast. Kann passieren. Und hier sagt auch der Paulus dann zu seinem Timotheus, er soll bitte auch darauf achten, dass sie wirklich funktioniert, dass er es gebraucht. In 2. Timotheus 1, Vers 6 ist ein interessanter Brief für diese Dinge. Aus diesem Grund erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Das heißt, die ist schon eingeschlafen. Die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Paulus war also auch dabei, wo die Hände aufgelegt wurden. Und letztendlich sagt er, da ist doch eine Gnadengabe gekommen. Seit dem Zeitpunkt hattest du doch die Fähigkeit, Dinge zu tun. Vorher nicht, jetzt hast du es einschlafen lassen. Das heißt, man muss sich auch gegenseitig ermahnen. Benutz deine Gnadengaben. Du hast jetzt die Gabe zum Beispiel zu ermahnen. Dann tu es gefälligst. Wisst ihr, ich kenne es von mir. Der Teufel versucht mich einmal zu hindern, indem er sagt, Karl Hermann, du bist jetzt gerade so wackelig. Du bist gerade inkonsequent, du bist gerade lasch, du bist lau, du bist müde, du bist kompromissmäßig. Jetzt kannst du deine Gnadegabe nicht anwenden. Das habe ich gelernt. Gnadegabe hat erst einmal nichts mit meinem Zustand zu tun, sondern das ist das, was Gott will. Mein Zustand ist eine Sache zwischen mir und Gott. Das ist was ganz anderes. Aber es kann auch passieren, ich habe es bei mir öfters erlebt, wo ich selber im elenden Zustand war, die Gnadegabe hat voll gewirkt. Die wirkt. Und das ist das, man muss dann gehorsam sein, wie hier der Paulus und Timotheus sagt, wende sie an. Warum? Römer 11, Vers 29. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Luther hat übersetzt unbereubar. Ich habe früher, wo ich gemerkt habe, was ich für eine Berufung habe, was ich für Gnadengabe habe, ich habe einen Teil wenigstens erkannt, dann habe ich immer Angst gehabt, ob das der Herr jetzt wieder wegnimmt. Bis mir dann einmal klar, also was klar wurde, es hat sich einfach normalisiert. Auf jeden Fall, die Bibel sagt eindeutig, es ist so, es ist unbereubar vor Gott. Herr Gott gibt es immer Menschen wirklich und meint, dass er jetzt dienen soll. Selbst wenn er Fehler macht, selbst wenn er mal in einem Zustand ist, der nicht in Ordnung ist, dann muss er Buße tun, das in Ordnung bringen. Aber die Gnadegabe bleibt. Die bleibt auch, wenn du mal durchhängst. Das ist das Herrliche. Sie geht nicht weg wegen dem. Sie wirkt vielleicht nicht mehr, weil sie Gott nicht mehr anstößt durch den Heiligen Geist. Sobald du aber Buße tust und wieder in Ordnung bist mit Gott, wirkt sie sofort wieder in der von Gott gewollte Weise. Das ist herrlich. Jetzt ist natürlich so, in 1. Korinther 13, dort ist praktisch ein Einschub, wo er etwas erklärt. Ich möchte es nur kurz machen. Wer es wirklich studieren will, drunter liegen Manuskripte, Zungenrede, könnt ihr es genau nachlesen. Die Bibel sagt, die gesamte Palette der Gnadengaben. ist groß. Es sind insgesamt, wenn ich es richtig gezählt habe, wenn man die Dienstgabe und das alles zusammenzählt, 21 Stück, wenn man also jetzt praktisch alles dazu nimmt. Aber diese spezifische, zeichenhaft sich äußernden Gaben, die hier als Pneumatikon, als geistliche Wirkungen in 1. Korinther 12 erscheinen, diese Geistesgabe, von denen sagt die Bibel ganz klar, dass sie als Ganzes da sind, dass aber drei dieser Geistesgaben, und ich sage einfach, die vierte ist eine Folge davon, dass drei dieser Geistesgaben vor der Wiederkunft Jesu aufhören, nämlich Zungenrede, Weissagung, die klassische Prophetie und die Kenntnis. Da steht nicht Erkenntnis, da steht Kenntnis des Wissens. Es gab eine Geistesgabe, die hat direkt Wissen vermittelt. Da durfte auch das Wort der Weisheit dazugehört haben in Bezug auf Schreiben der biblischen Texte. Und diese Gabe, sagt die Bibel ganz klar, in Bezug auf direkte Wissensvermittlung, auf Zungenrede und auf Prophetie, Weissagen, nimmt Gott zurück. Da sagt er ganz klar, sie werden aufhören vorher. Darum gibt es die heute nicht mehr. Das sind die drei einzigen, die aufhören. Und was, wenn die Zungenrede aufhört oder die Sprachenrede, was logischerweise auch aufhören muss, ist die Auslegung, die Übersetzung, weil die brauchst du dann nicht mehr. Also kann man sagen, von den 9 Geistesgaben haben 4 aufgehört und 5 bleiben übrig. 5 ist die Zahl der Gnade. Das ist das, was Gott dann nach der Apostelzeit dieser Gemeinde als Ganzes gibt, nachdem der geschriebene Kanon der Bibel fertig ist. Und hier ist was Wichtiges. Die Gabe habe aber nicht absolut aufgehört, sondern da ist was anderes. Zum Beispiel in 2. Petrus 2 sagt die Bibel, so wie es früher unter euch falsche Propheten gab, gibt es jetzt falsche Lehrer. Das heißt, das Prophetenamt letztendlich ist in das Lehr- und Verkündigungsamt übergegangen. Und heute ist es auch so, wenn wirklich im Heiligen Geist verkündigt wird, dann hat die Wirkung der Verkündigung die gleiche Wirkung wie direkte Prophetie. Fragt einmal Verkündiger, sie werden euch immer das Gleiche erzählen. Ich war mal bei einer Brüdergemeinde und mir haben die Hosenbeiner geschlottert, weil ich wusste, dass sie sehr harte Brüder sind. Ich habe dann lang gekämpft, ob ich das Thema machen soll. Ich habe fast ein bisschen Angst gehabt, das zu machen. Habe ich es durchgezogen in letzter Konsequenz. Mit Elberfelder natürlich. Und es war sowieso schwer, gell, für mich. Und als ich dann vorne stand, kamen plötzlich 2 Älteste. Die waren wie 2 kleine Kinder im Kindergarten so aufgeregt. Ich habe die Brüder nie mehr so gesehen. Die waren aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann haben sie vor mir geredet. Die haben nicht da geredet, sondern haben sich vor mich hingestellt, haben miteinander vor mir geredet. Der eine sagt zum anderen, hast du es ihm gesagt? Hast du es ihm gesagt? Ich bin ja bloß da geguckt und gesagt, hey, ihr zweite Mal eins, ich weiß gar nichts, das klar ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was da los ist. Jetzt war da scheinbar etwas in der Gemeinde, wo denen auf der Seele gebrannt hat und niemand, ich habe keine Ahnung gehabt. Und hat Gott das so gewirkt, dass genau die Verkündigung rausgesucht wurde und das hat reingeschossen, voll in die Situation. Und das ist was, wo bei der Verkündigung, egal wer verkündigt, wie verkündigt, wo Gott das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, auch das Wort der Prophetie, wo das prophetische Wort durch Verkündigung wieder wirksam ist in der Gemeinde. Ihr könnt es nachlesen, wenn ihr zum Beispiel seht, die Bibel sagt, der Gläubige hat den Geist der Weissagung. Wir haben das prophetische Wort der Weissagung. Und in dem Moment, wie jemand im Heiligen Geist das Wort weitergibt, wirkt Prophetie. Bloß nicht mehr, dass jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Aber es gibt Prophetie, bloß anders. Es beschreibt die Bibel ganz genau, wer Bibel arbeitet für sich. Aber sie sagt, die drei hören auf. Und als Folge davon die Auslegung. Und jetzt muss man sehen, aber die anderen Geistesgaben sind alle da. Und Paulus rechnet mit der Fülle, dass das passiert in 1. Korinther 15, Vers 29. Das ist der Unterschied, wo wir durch die Verirrungen, die mit diesen Dingen geschehen sind, dann verschreckt sind, was aber falsch ist. Paulus war das nicht, er sagt, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der vollen Segen des Evangeliums von Christus kommen werde. Er rechnet also mit, dass der volle Säger, die volle Gnadegabe wirksam sind ihre Gemeinde, wenn er dient. Das heißt, er rechnet auch mit, dass dann Menschen die Gnadegabe des ewigen Lebens bekommen, dass sie zum Glauben kommen. Er rechnet mit, dass die andere Gnadegabe wirksam werden in der Gemeinde. Und zwar, die Bibel beschreibt es einfach so, wenn der 1. Korinther 14 nochmal in Ruhe lest, sie beschreibt es als Kanäle. Und Paulus geht dann hin und sagt, wer ist denn hier der Handelnde? Römer 15, Vers 18. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hätte, um die Heiligen zum Gehorsam zu bringen. Durch Wort und Werk, jetzt erzählt er, weil er ja in der Apostelzeit ist, Zeichen, Wunder, Kräfte. Die waren dort ja nur flächendeckend da. Aber die Bibel sagt trotzdem, diese Wirkungen, diese Kräfte der Gnadegabe sind da. Bis auf die, wo die Bibel sagt, sie hören auf, aber die Rechtlichen sind da. Absolut da. Und Gott ist der Handelnde, Gott ist der Wirkende, wir sind nur Kanäle. Und das Römer 12 ist der erweiterte Kanal aus 1. Korinther 12. Und Epheser 4, Vers 11 ist die Darstellung. Es gibt 3 Kataloge, ist die Darstellung, wie es zusammenwirkt. Also nochmals, 1. Korinther 12 ist die Grunddarstellung der Gnadengabe. 1. Korinther 13 ist die Eingrenzung, was bleibt und was vorher aufhört. 1. Korinther 14 ist eine praktische Anwendung, wie es funktioniert. Dann letztendlich, der Römer 12 ist der erweiterte Katalog, die ganze Gnadengabe. Und Epheser 4 ist das Zusammenspiel, wie alles letztendlich wirkt. Entscheidend ist, was die Bibel sagt, dass Gott es wirkt. Nicht, es hat mit menschlichem nichts mehr zu tun, sondern Gott wirkt hier etwas Übernatürliches. Und es ist vollkommen normal, dass wenn in der Gemeinde Jesu Christi, wenn hier Dienst geschieht, dass dieser Hauch des Übernatürlichen da ist. Das ist normal, dass was Übernatürliches da ist. Nicht was undefiniert, sondern dass die Wirkungen Gottes da sind. Diese Gnadengabe ist nicht ganz klar beschrieben von der Bibel her. Und auch der Paulus hat mit dem gerechnet. Er sagt zum Beispiel in Philipper 1, Vers 19, wenn ihr betet, dann rechne ich mit das, was passiert. Das sind Menschen, die haben die Gabe des Glaubens. Da passiert was, dass ich errettet werde. Mit dem hat er gerechnet. Er hat mit gerechnet, wenn ich sage, betet für mich, da rechne ich auch mit, dass da irgendeiner dabei ist, der so betet, dass was passiert. Ich rechne nie mit, dass bei jedem was passiert. Aber irgendeiner wird ja wohl dabei sein, der die Gabe des Glaubens hat oder irgendwo so betet, dass das unterstützend ist. Wisst ihr, das weiß ja keiner. Ich kann doch nicht zum Bruder hingehen und sagen, Brüder, alle, die jetzt gerade sich geistlich kräftig und wirklich gut beieinander fühlen, steht mal auf, ihr sollt für mich beten. Das machst du ja nicht. Sagst du einfach, Geschwister, betet für mich. Ich weiß nie, wie jemand beieinander ist. Irgendeiner wird beieinander sein, um zu beten. Und dann geschieht die Wirkung. Gott geht davon aus, dass Wirkungen geschehen. Und zwar in Hebräer 13, Vers 20 erklärt die Bibel, wie diese Wirkungen geschehen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, er mache euch vollkommen in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Das heißt, Gott selber wirkt es durch das Haupt, durch der Herr Jesus. Und der Herr Jesus wirkt es durch der Heilige Geist in uns, die Gnadengabe. Wir haben einen Dienst, wir haben eine Gnadengabe, wir haben Wirkungen. Und jetzt will Gott, dass wir sie wirken lassen. Und da ist dann der Unterschied zum Menschlichen. Wisst ihr, ich sag's einmal hart, jetzt hast du 2 Leute, die tun genau dasselbe. Der eine hat vor Gott die Gnadengabe, den Dienst und die Wirkung und der zweite, der sagt nichts anderes, der sagt genau das Gleiche, aber es passiert nichts. Es wirkt nicht, da ist kein Durchschlag, der sagt nichts Falsches, aber es passiert nichts. Das ist das Drama der Gemeinde. Ich habe die Brüder mal angesprochen. Ich habe mal den Wolfgang Bühne zum Beispiel gefragt und gesagt, Wolfgang, wie siehst du das? Dann sagt er, er ist sich auch klar, dass viel Stroh gedrescht wird. Dann sagt er, was soll ich denn tun? Dann habe ich gesagt, gut, okay, da kann man mitleben oder nicht mitleben. Aber eins ist sicher, das Echte kommt immer vom Herr Jesus als Haupt, über den Dienst, wo jemand einen Dienst hat, über seine Gnadengabe, über seine Kraftwirkung. Das ist ein ganz klar strukturierter Kanal, eine Funktionalität, wo Gott praktische Wirkung wie auf der Straße vorgegeben hat, was passieren soll. Und jeder hat es für sich persönlich. Hier in unserer Mitte ist kein einziger Wiedergeborener, der nicht mindestens A, seine Gnadengabe der Errettung hat, das ist keine Frage. Zum Zweiten ist letztendlich niemand da, der nicht die Gnadengabe hat, ob er heiratet oder nicht heiraten soll. Und zum Dritten ist keiner in unserer Mitte, der nicht die Gnadengabe hat, um zu dienen. Geschwister, jetzt kommt einfach die Frage des Gewissens. Ich frage einfach einmal, ganz direkt, wisst ihr persönlich, von Gott her, was euer Platz im Leib Christi ist? Kennt ihr eure Aufgabe? Wisst ihr eure Gnadengabe? Und vor allem, seid ihr gute Haushalter? Tut ihr's? Wisst ihr, viele Gläubige sagen, ja, ich habe mit mir genug zu tun, habe ich volles Verständnis. Das ist trotzdem falsch. Das ist auch bei mir falsch. Aber irgendwann müssen wir dran gehen und der Plan Gottes verwirklichen auch in den Gemeinden, dass wir den Leib Jesu Christi zur Wirksamkeit bringen. Das habe ich auch festgestellt. Wenn dann tatsächlich jemand seine Berufung antritt und die Geistesgabe wirkt, dann bestätigt Gott, 2. Korinther 10, 18, nicht der ist bewährt, der sich selber empfiehlt, sondern den, der Gott empfiehlt. Dann empfiehlt Gott und sagt, du bist es. Dann macht es der Letzte. So wie es beim Samuel gemerkt hat, jeder hat gemerkt, er war es. Beim Paulus haben wir es gemerkt, er war es. So wird jeder in seinem Amt, in seinem Dienst, in seiner Gnadengabe von Gott her dann auch bestätigt werden. Und dann passiert was Wunderbares. Epheser 2, ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber Eckstein ist. in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Im Heiligen Geist wächst dann die Gemeinde Jesus Christus entgegen. Im Heiligen Geist werden die Gläubigen dann erwachsen. Sie sind funktionsfähig, sie sind für Gott brauchbar, sie sind Kanäle, und dann kommt Gott zum Ziele. Und das große Ziel, das der Herr Jesus hat, mit dem ich dich schließe, ist Epheser 3, 13 bis 21. Er sagt hier: Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Drangsale um euretwillen, die eure Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inwendigen Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet imstande seid, mit allen Heiligen zu begreifen, welches die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus erkennt, die doch alles Wissen übertrifft, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, Gott will letztendlich in unserer Mitte durch die Gnade und Geistesgabe die Fülle herbeiführen, aber wiederum nicht zum Selbstzweck, sondern dass wir die Liebe Jesu erkennen, dass wir anbeten vor dem Jesus stehen für dieses große, vollkommene Opfer und begreifen, was er als Haupt da mit dieser Gemeinde tut. Dass wir endlich begreifen, was der Herr für uns getan hat. Und das ist das große Ziel, das er hier letztendlich erreichen will mit jedem von uns, dass er die Gemeinde zu dem von ihm bestimmten Wachstum bringt, dass der Jesus wirklich in unserem Herzen wohnt, dass wir wirklich innerlich kräftig werden und dass wir unser geistliches Leben ausleben. Und wenn das passiert, dann hast du letztendlich den Leib Jesu Christi und dann hast du wirklich die Gemeinde, die organisch funktioniert. Jetzt kommt halt das Drama, ich möchte es nicht verhehlen, aber
es ist halt so.
Der Mensch ist einfach so, wenn es geistlich nicht geht, dann versucht das menschlich. Das ist falsch. Das heißt, ist so, was wir tun müssen. Wenn wir sehen, dass zum Beispiel bei mir persönlich, als Gläubiger, oder bei anderen, was nicht läuft, ist so, was wir tun müssen. Wir müssen uns beugen vor Gott, wir müssen Buße tun und bittet, dass er sich erbarmt, letztendlich über uns, dass er mit uns zum Ziele kommt, dass sein Leib wieder diese herrliche Funktion wahrnehmen kann, wirklich, ich sag's nochmal hier, Segensträger zu sein für andere. Und für die in unserer Mitte, wenn ihr Begriffe habt, auch wenn jemand nicht gläubig ist, wenn jemand in unserer Mitte ist, der es noch nicht begriffen hat, was das für eine Herrlichkeit ist, zum Leib Jesu Christi zu gehören, zum Herr Jesus, von diesem übergeordneten Haupt, vom Herr Jesus selber, mit Kräften, mit Wirkungen, mit Gnaden, mit Säge bedient und, ich sag's nochmal, geschickt zu werden, wenn das jemand begreift, dann muss man sagen, dann wird es Zeit, dass der Letzte in unserer Mitte wirklich sich aufmacht, Gott sucht, dass er die Gnadegabe des ewigen Lebens bekommt, dass er wirklich gerettet wird. Und dann kannst du Gott dienen, im Leib Jesu Christi. So wie es in 1. Petrus 2, 4, Vers 4 geschrieben steht: Lebendige Steine, die alle lebendig sind, die ihre Geistesgabe ausleben, und so Gott letztendlich zur Herrlichkeit bringen, also dass man sich falsch versteht, Gott hat die Herrlichkeit, sondern dass die Herrlichkeit Gottes in ihrer Versammlung dargestellt wird, dass es sichtbar wird. Und dann geschieht der Dank. Ich möchte beten zum Schluss. Und Jesus, danke dir, dass du als Haupt der Gemeinde letztendlich auch deine Gemeinde versorgst, dass du über die Geistesgabe, über die Dienste, über die Kraftwirkungen dafür sorgst, dass wir dir dem Haupt entgegenwachsen, dass du uns nie überforderst, dass du uns die richtigen Gelenke gegeben hast, die richtigen Brüder und Schwestern zur Seite. Wenn wir alle letztendlich geistlich dir auf dem Brandopferaltar liegen, dass dann auch dein Leib funktioniert und dass dann das Wachstum in Liebe geschieht, dir dem Haupt entgegen. Gib einfach Gnade, wenn jemand in unserer Mitte ist, der die Gnadegabe des ewigen Lebens noch nicht hat, dass er heute bereit ist, sich radikal zu bekehren und dich anzunehmen, dieses Gnadegeschenk zu akzeptieren. Gleichzeitig erbarm dich über uns Gläubige, dass wir beginnen, dir ungeteilten Herzens zu dienen und letztendlich auch dein Dienst ertreten als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Lass den Letzten in unserer Mitte erkennen, wo von dir her die Gnade gab ist, wo der Dienst ist, wo die Wirkung ist. Und gib uns, dass wir etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Und dafür danke ich dir. Amen.